Hörerinnen und Hörer. Wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Die Worte, das aber sollst du wissen, sind die Einleitung zu einem Text, der die letzten Tage vor der Wiederkunft Jesu beschreibt. Diese Beschreibung ist aktueller denn je. Sie weist auf das hin, was wir täglich in den Medien präsentiert bekommen, zum Beispiel Revolutionen, politische Umwälzungen, Globalisierung, religiöse Veränderungen, Finanzkrisen, Anarchie oder Werteverfall. Wo führt das hin? Und was kommt als nächstes? Ist die Welt noch zu retten? Gibt es eine Wende zum Positiven? Die Bibel gibt uns Antwort. Hören Sie heute aus dieser Broschüre »Das aber sollst du wissen« von Norbert Lied die erste Hälfte. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Das aber sollst du wissen, Teil 1. Wir lesen in 2. Timotheus Kapitel 3 die Verse 1 bis 6. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. In der jüngsten Geschichte gab es verschiedene große Wendepunkte. 1968 gab es eine Wende, eine Art Kulturrevolution. In den 1990er Jahren kam es zu einer Wende in der kommunistischen Welt. Derzeit sehen wir eine Wende in der arabischen Welt, eine Arabellion, auch arabischer Frühling genannt. Wir in Europa stehen mitten in einer Wirtschaftswende und seit längerem läuft hier und in der ganzen Welt auch eine politische Wende. Denken wir an die sogenannte Neue Weltordnung oder an die Lissabonner Verträge. Die Bibel spricht von einer Wende, die die Gesellschaft in den letzten Tagen kennzeichnen wird. Womöglich gehört das Erwähnte bereits dazu. Das aber sollst du wissen, deutet auf die Dringlichkeit, auf die prophetischen Aussagen der Bibel zu achten. Wir sollen nicht die Augen davor verschließen und nicht einfach über sie hinweggehen. Wir sollen sie nicht unbeachtet und unerwähnt lassen, weil sie uns nicht passen, zu negativ daherkommen, zu wenig evangelistisch sind oder uns andere Themen wichtiger erscheinen. Die Gemeinde darf die Wahrheiten über die Endzeit nicht unterschlagen. Ein Spruch besagt, die Leute sagen immer, die Zeiten werden schlimmer, die Zeiten bleiben immer, die Menschen werden schlimmer. Es gab zu jeder Zeit Menschen, deren Verhalten so war, wie oben beschrieben. Worin liegt denn der Unterschied zur Endzeit? Der Unterschied liegt auf drei Ebenen. Erstens, in der Zukunft. Vom Begriff letzte Tage in Vers 1, griechisch eschatos, ist das Wort Eschatologie abgeleitet, die Lehre von den letzten Dingen. Er beschreibt etwas Abschließendes, etwas, das zuletzt kommt, der Zeitpunkt, wenn Gottes Heilsgeschichte zu ihrem Abschluss gelangt. Wenn Paulus deshalb schreibt, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, in der Zukunftsform, dann beschreibt er damit weniger seine Zeit, obwohl es auch damals schon Menschen mit solchen Charakterzügen gab, von denen sich Timotheus trennen sollte, Vers 5. Vielmehr geht es in der Hauptsache um eine Zeit, die noch in der Zukunft liegt, eben um die letzten Tage. Zweitens, weltumspannend. Paulus schreibt, denn die Menschen werden sein. In der Endzeit wird es eine weltumspannende und globale Haltung der Menschen geben, die in besonderem Maß die in 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 1 bis 6 beschriebenen Eigenschaften hat. Drittens, eine christianisierte Welt. Dazu sagt der Apostel: Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Das bedeutet, dass das Christentum zuerst weit verbreitet sein muss, ehe sich die Menschen später vom Christentum weg zu diesen negativen antichristlichen Eigenschaften hin entwickeln. Zur Zeit des Apostels Paulus war so etwas in dieser Weise noch gar nicht möglich. Dies trifft aber auf unser christliches Abendland des 21. Jahrhunderts zu, wohl wie auf keine andere Zeit zuvor. Der ehemalige deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann sagte einmal über das christliche Europa: Europa dankt seine Position, die es in der Vergangenheit in der Welt eingenommen hat, diesem Evangelium von Jesus Christus. Doch heute wendet es sich zunehmend vom Christentum ab. Darum sagte Alexander Solzhenitsyn einmal treffend: Wenn ich aufgefordert würde, den Hauptzug des ganzen 20. Jahrhunderts festzustellen und kurz wiederzugeben, wäre ich unfähig, etwas Genaueres und Markanteres zu finden, als zu wiederholen: Die Menschen haben Gott vergessen. Die Mehrzahl schlimme Zeiten, nicht schlimme Zeit, deutet darauf hin, dass die chaotischen gesellschaftlichen Zustände an Intensität zunehmen, wie Wellen innerhalb der Endzeit. Es ist ein Auf und Ab, ein Hin und Her. Dies erinnert auch an den Intervall von Wehen. Vergleichen Sie dazu Matthäus 24, Vers 8. Die Jugend- und Studentenbewegung der 1968er Revolution, die praktisch mit der Rückeroberung Jerusalems durch die Israelis zusammenfiel, ist so eine Welle. Die Endzeit hängt ja im absoluten Sinn eng mit der Wiederherstellung Israels zusammen. Lukas 21, Vers 29: Feigenbaum und alle Bäume. Denken wir an Hesekiel 36, Vers 33, Römer 11, Vers 25 bis 27, Jeremia 30, Vers 24 bis Kapitel 31, Vers 2, Jeremia 33, die Verse 7 und 8, Psalm 102, die Verse 14 bis 19, 5. Mose 4, Vers 30 und 5. Mose 31, Vers 29. Begannen hiermit die schlimmen Zeiten der letzten Tage? Über diese Zeit ist zu lesen: 1968, was für ein Jahr! Da stürzte eine befreite, entfesselte Jugend die morsche Moral der deutschen Nachkriegsgesellschaft vom Sockel, tobte darüber hinweg und trat lachend in den Staub, was doch seit Jahrhunderten als höchste Tugend gegolten hatte. Keusche Enthaltsamkeit, sittsames sich bescheiden, fromm ergebener Gehorsam und untertäniger Respekt vor Gesetz und Obrigkeiten. Und frech und fröhlich ging diese Jugend daran, ihre neue Welt aufzubauen, ihr eigenes Leben zu leben, ihre eigene Moral zu finden. Wie jede echte Revolution war es eine Jugendrevolte. Sie richtete sich gegen das Alte und die Alten, gegen das Bewährte und falsch Bewahrte, gegen das Bestehende, das Establishment. 68 ist ein Mythos geworden. Das war der Anbruch einer ganz neuen Zeit mit einem neuen Menschenbild. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sein. Es ging um den freien, selbstbestimmten Menschen, der sich nicht mehr von oben verwalten lässt, sondern sich eine neue, freiheitlich-demokratische Welt schafft, darin er seine Persönlichkeit allseitig entfalten kann. Für schlimme Zeiten steht auch harte Zeiten, schwere Zeiten, gefährliche Zeiten, bedrohliche Zeiten oder böse Zeiten. Es ist eine Zeit der Umbrüche, eine große Wende auf allen Gebieten unter allen Völkern. Mit diesen Aussagen macht der Heilige Geist keine Hoffnung auf bessere Zeiten. Er hält ganz nüchtern fest, dass die Zeiten sich verschlechtern. In Bezug auf unsere Zeit wird heute offen von einer Gesellschaft ohne Werte geredet, vom Zustand eines Gesinnungsterrors und von einer Lobby, die unsere Gesellschaft verändert. Unsere Welt ist geprägt von Umbrüchen, Gewalttaten, Terror, Revolutionen, Demonstrationen, Auflehnungen und Liberalität. Im Folgenden wollen wir die 18 Hinweise aus 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 6 betrachten, die die Gesellschaft der Endzeit beschreiben.
Alle Gewalt hat Gott im Himmel und auf Erden. Sein Auftrag heißt, gehet hin in alle Welt und lehret halten alles, was ich euch befohlen. Denn ich hab euch in diese Welt hineingestellt. Als Jesus noch auf Erden ging, da folgten ihm sehr viele. Die meisten wollten nur ein Wunder sehen. Er heilte sie und löste sie von Sünden. Seine Liebe konnten viele nicht verstehen. Alle Gewalt hat Gott im Himmel und auf Erden. Sein Auftrag heißt, gehet hin in alle Welt und lehret halten alles, was ich euch befohlen. Denn ich hab euch in diese Welt hineingestellt. Wer Christus liebt, den will er auch senden, zu helfen allen Menschen auf der Welt. Jetzt deine Augen lenken auf Menschen, die noch nicht sein eigen sind. Alle Gewalt hat Gott im Himmel und auf Erden. Sein Auftrag heißt, gehet hin in alle Welt und lehret halten alles, was ich euch befohlen. Denn ich hab euch in diese Welt hineingestellt. Alle Gewalt hat Gott im Himmel und auf Erden. Sein Auftrag heißt, gehet hin in alle Welt und lehret halten alles, was ich euch befohlen. Denn ich hab euch in diese Welt hineingestellt.
Die Menschen werden sein, erstens, selbstsüchtig. Andere Übersetzungen besagen, sich selbst lieben, das heißt egoistisch, egozentrisch oder sich selbstsüchtig begehrend. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Ein Psychoanalytiker erklärte, die oberste Maxime in der Psychoanalyse heißt Selbstverwirklichung und Autonomie. Ein anderes Beispiel sind die heute allgegenwärtigen Castingshows. Welt Online berichtet, Castings lösen Kult permanenter Selbstdarstellung aus, Selbstinszenierung und Öffentlichkeitsdrang. Die Castinggesellschaft tritt längst nicht mehr nur im Fernsehen auf. In der Berufswelt, in sozialen Netzwerken, im Internet und im privaten Umfeld betreiben viele Menschen Experten zufolge Selbstinszenierung, Castingshows wie Dschungelcamp oder Deutschland sucht den Superstar sind nach Ansicht des Tübinger Medienwissenschaftlers Bernhard Börksen ein wichtiges Signal für einen gesellschaftlichen Wandel. Casting sei mittlerweile zur Lebensform geworden, in der sich der Einzelne ständig selbst in Szene setzen müsse. Der Kampf um öffentliche Aufmerksamkeit sei längst nicht mehr beschränkt auf Prominente und Medienprofis, sagte Börksen weiter. Selbst der Bayerische Bauindustrieverband nutzte bei seiner Stellensuche ein Baucamp, in dem sich, wie in der ProSieben-Show, Deine Chance, drei Kandidaten um einen Job streiten. Entstanden sei mittlerweile ein Kult permanenter Selbstdarstellung, der durch das Fernsehen und das Internet angetrieben werde. Tausende würden ihre Fotos und Videos in soziale Netzwerke und auf die eigene Homepage stellen. Als Folge sieht Bergson eine Entwicklung, in der jeder verdächtigt wird, sich selbst nur noch zu inszenieren. Zweitens, geldgierig, habgierig. Das materielle Denken verdrängt die geistlichen Werte. Der Reiche antwortet mit Härte, Sprüche 18, Vers 23. Das gilt zwar nicht prinzipiell, ist aber bedeutend. Geld kann den Charakter verderben, unterstreicht die Euro-, Banken- und Schuldenkrise und alles, was damit zusammenhängt, nicht überdeutlich diese biblische Wahrheit? Man spricht von einem Handel ohne moralisches Fundament, wo es angeblich keinen Schuldigen gibt, aber viele Opfer. Es dreht sich mittlerweile nicht bloß um eine Finanzkrise, sondern um eine Wertekrise. Die Staaten machen horrende Schulden, um den Konsum zu finanzieren, weil niemand bereit ist, auf irgendetwas zu verzichten. Der Deutsche arbeitet 1000 Stunden weniger im Jahr als der Südkoreaner, sitzt dafür aber besonders ausdauernd im Wartezimmer der Ärzte, wozu ihn ein aufgeblähtes Gesundheitssystem einlade, schreibt Thomas Lachenmeier und zitiert den Wirtschaftshistoriker Niall Ferguson. In einem Aufsatz schreibt der deutsche Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble treffend: Sind wir zu satt für Gott? Die Krise der Banken und später der Wirtschaft und ganzer Staaten, mit der wir seit 2008 konfrontiert sind, wurde nicht zuletzt durch die grenzenlose Gier nach immer höheren Gewinnen an den Kapitalmärkten ausgelöst. So erfolgreich das marktwirtschaftliche Modell ist, und niemand kann im Ernst seine Abschaffung fordern, so sehr beruht es auf Mechanismen, die, wenn sie nicht kontrolliert und begrenzt werden, im Wortsinn unmenschliche Konsequenzen hervorbringen. Das grenzenlose Profitstreben, für das es keinen automatischen Haltepunkt gibt, die Erzeugung immer neuer Bedürfnisse in der Konsumgesellschaft und der Raubbau an den auf der Erde verfügbaren natürlichen Ressourcen, sie alle führen zu Zuständen, die für das menschliche Wohlergehen und sogar für das menschliche Überleben bedrohlich sind. Wenn die Europäische Union und insbesondere die Eurozone unter dem Druck der Finanzmärkte an die Grenzen ihrer Belastbarkeit kommen, dann hat auch das mit menschlicher Maßlosigkeit zu tun. Drittens, prahlerisch. Das bedeutet angeberisch, wichtigtuerisch, übertreibend, großmaulig, eingebildet. Man denke da an aktuelle Politiker, Neureiche oder Rapper. Viertens, überheblich. Das heißt hochmütig. Man erhebt sich über alle moralischen, ethischen und gesellschaftlichen Grenzen. Fünftens, lästerer, schmähsüchtig. Die Menschen erhöhen sich selbst, indem sie andere erniedrigen. Ihre Schmähungen richten sich gegen Gott und gegen Menschen. Es geht gegen Politiker, Regierungen und das Christentum. In Kabaretts und Comedy-Shows werden zum Beispiel Politiker zum Gespött gemacht, verulgt, verlästert und christliche Werte in den Schmutz gezogen. Sechstens, den Eltern ungehorsam, das heißt den Gehorsam verweigern. Hierbei geht es nicht bloß darum, dass Kinder den Gehorsam verweigern und sich gegen Eltern auflehnen, sondern es geht um ein endzeitlich breit gefächertes, entartetes System. Die Familie, die kleinste Zelle des Staates, wird angegriffen. Eltern werden entmachtet. Werte, die das Zusammenleben in Familie und Gesellschaft fördern, werden aufgegeben oder entwertet. Man verachtet Gott, die Familie und den Nächsten. Siebtens, undankbar. Die Menschen erachten alles als eigene Errungenschaft und eigenen Verdienst. Verächtlich schauen sie auf frühere Zeiten zurück. Junge Manager entlassen ohne Skrupel ältere Mitarbeiter. Angestellte, die vor Jahren noch für ihre Treue und Loyalität einen Bonus erhalten hätten, müssen ihren Platz räumen. Achtens. Unheilig, ruchlos, ohne Ehrfurcht. Den Menschen ist nichts mehr heilig. Man hat keine Achtung vor göttlichen Maßstäben, staatlichen Gesetzen, gesellschaftlichen Richtlinien, vor der Familie, vor ungeborenem Leben, vor dem Alter. Man schreckt deshalb vor nichts Unheiligem mehr zurück, weder vor Abtreibung noch vor Euthanasie. Neuntens. Lieblos, herzlos, gefühlskalt. Das ist die Erfüllung von Matthäus 24, Vers 12, wo es heißt, weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Zehntens. Unversöhnlich, ohne Treue. Man will keine Verbindlichkeiten, darum auch Ehe ohne Trauschein. Das schlägt sich im Kleinen und im Großen nieder. In Familienstreitigkeiten, Scheidungen, in der Nachbarschaft, in Protestkundgebungen, in Unversöhnlichkeit der Volksschichten untereinander. Die Nächstenliebe, der Wille zur Veränderung und Integration, fehlt. Elftens. Verleumderisch, griechisch Diaboloi. Der Teufel ist ja einerseits der Diabolos, das heißt der Durcheinanderbringer, und andererseits nach Offenbarung 12, Vers 10 der Ankläger. Die letzten Zeiten sind wahrhaft diabolische Zeiten, voll falscher Anklagen, in denen die Wahrheit verdreht und die Werte verschoben werden. Wahrheit wird zur Lüge und zum Unrecht deklariert und die Lüge zur Wahrheit erhoben. Zum Beispiel, Gott wird als nicht existent erklärt und die Schöpfung zum Gott gemacht. Was das Wort Gottes über Sünde sagt, wird verachtet. Umweltsünden dagegen werden aufs Genaueste beachtet und geahndet. In London ist beispielsweise Islamisten und deren Sympathisanten durch ständige, zum Teil gewalttätige und laute Proteste gelungen, die Hauptfiliale des israelischen Unternehmens Ahava, was so viel heißt wie Liebe, die Gesundheits- und Drogerieprodukte herstellt, zur Schließung zu nötigen. Der Polizei gelang es nicht, die Geschäfte zu schützen. Wer an die Bibel glaubt, sich zu ihr bekennt und nach ihr leben möchte, kann gerichtlich belangt werden und schnell zu einem Verfolgten werden, der die Gesellschaft stört. Offensichtlich ist das anders, wenn man sich an den Koran hält. Ende 2006 klagte eine aus Marokko stammende Deutsche ihren marokkanischen Ehemann an, weil sie von ihm geschlagen wurde. Die Anklage wurde abgewiesen mit der Begründung, sie hätte vorher wissen müssen, dass Moslems ihre Frauen schlagen. Denn schließlich stünde das im Koran.
Du nur.
Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus der Broschüre »Das aber sollst du wissen« von Norbert Lied hörten Sie soeben die erste Hälfte. Neben dieser Broschüre können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.